In seinem späten Leben hat Max Liebermann den Garten seines Sommerhauses in Berlin-Wannsee geliebt und gestaltet und vor allem gemalt. Auf mehr als 200 Gemälden hat er Bäume, Wege, Pflanzen und immer wieder Blumen gemalt. Waren diese Gemälde die Inspiration für das Hörspiel von Ulrike Hage, das heute Abend beim rbb-Hörspielabend in der Max-Liebermann-Villa in Berlin-Wannsee vorgestellt wird? Wie sich alles verdichtet in Blumen, so heißt es. Ich habe vorhin mit Ulrike Hage, Hörspielautorin, Klangkünstlerin, Musikerin, Komponistin, Regisseurin, Produzentin gesprochen und habe sie zuerst nach diesen Gartenbildern von Liebermann gefragt. Also, waren Sie denn eine Inspiration für das Hörspiel?
Die Gartenbilder von Liebermann in seinem Spätwerk waren tatsächlich die Inspiration für dieses Hörspiel und vor allen Dingen in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Manuskriptverfasserin Ruth Johanna Benrath, mit der ich ja auch schon das Hörspiel Sprache mein Stern Hölderlin hören gemacht habe. Und wir sind nach einem ähnlichen Prinzip vorgegangen. Wir haben uns vorgenommen, anhand von Briefen, den letzten Briefen von Liebermann und seinen letzten Bildern, die wir als Bildbeschreibungen in das Hörspiel eingefügt haben und aber auch Dokumenten, die ein bisschen von dem furchtbaren Schicksal der Liebermann-Familie handeln und einen poetischen Kommentar. Das ist sozusagen der Pool, aus dem wir das Hörspiel gemacht haben. Und es ist ein sehr künstlerisches Hörspiel und gleichzeitig ist es aber auch eine Geschichtsschreibung, weil wir tatsächlich so die letzten 2, 3 Jahre aus dem Leben von Max Liebermann und auch Martha Liebermann erzählen.
Also im Prinzip ein Hörspiel mit einer Art biografischem Ansatz.
Ja, ganz genau.
Okay. Wir können uns einen kurzen Ausschnitt aus diesem Hörspiel anhören. Ich sage gar nichts weiter dazu, sondern wir hören einfach mal rein.
An den Gartenarchitekten Alfred Lichtwarg, 27. Oktober 1909. Verehrtester Freund, wenn Sie nächstens mal herkommen, müssen Sie mit hinaus, da ich besonders wegen der Gartenanlage gern Ihren Rat hätte. Da das Haus etwa 2 Meter höher als der See liegt und von einem kleinen Birkenwäldchen flankiert wird, so will ich zwischen Haus und See mir eine große Rasenfläche machen. Mit besten Grüßen auch an die Fräulein Schwester, Ihr sehr ergebener Max Liebermann.
Ein kleiner Eindruck von dem Hörspiel von Ulrike Hage und Ruth Johanna Benrath, wie sich alles verdichtet in Blumen. Ulrike Hage, das war jetzt ein früherer Brief von Max Liebermann, 1909. Sie haben schon gesagt, so ein bisschen historischer Ansatz, ein bisschen ein biografischer Ansatz. Aber was ich hier gerade selbst bei dem kleinen Ausschnitt so toll fand, war die Stimmung. Ja, dieses Wasserplätschern und das Klavier. Ist es das, was Sie mit poetischem Zugang gemeint haben?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil ich auch immer Originaltöne verwende. Das heißt, es ist tatsächlich der Wind aus den Birken von der Villa am Wannsee, den Sie da hören. Und es ist das Wasser aus dem Wannsee auch, was gegen das Ufer klatscht, was für mich so eine Art authentisches Geräusch schafft. Und deswegen kann ich das auch gut verwenden, weil ich sonst nicht so ein Fan von Naturalismus bin. Aber ich finde diese Stimmung einfach wahnsinnig schön und man kann sich sofort vorstellen, wie da jemand im Garten malt. Und wie Sie schon gesagt haben, der Brief ist auch an den Anfang des Hörspiels gestellt, relativ am Anfang, um sozusagen die Hörer und Hörerinnen in den Ort auch einzuführen. In den Ort, an dem diese Villa stand, in der Max Liebermann im Prinzip seine letzten 2 Jahre verbracht hat.
Ist dieser Zugang, den Sie gerade beschrieben haben, typisch für Ihre Arbeit, wenn Sie an so ein Hörspiel herangehen? Sie sind ja preisgekrönte Hörspielautoren, haben vor 2 Wochen den Günter Eich Hörspielpreis für Ihr Lebenswerk gewonnen. Also wäre das, worüber wir jetzt hier gerade sprechen, dieses Liebermann-Hörspiel typisch?
Es ist auf jeden Fall typisch für eine Herangehensweise von mir. Also Sie haben ja die Stimmung gerade beschrieben und die wird natürlich auch geprägt von dem Flügel, den ich gespielt habe. Ich bin ja quasi auch Komponistin und Pianistin in den meisten meiner Produktionen. Also nicht nur, aber in vielen doch. Und ich gehe natürlich auch immer sehr musikalisch an ein Thema, an den Inhalt eines Hörspiels ran. Und in diesem Fall ist es so, dass ich inspiriert war auch durch ein Bild, was Ernst Ludwig Kirchner von Liebermann gemalt hatte, wo er quasi auch in seinem letzten Lebensabschnitt in seinem Haus am Potsdamer Platz steht und man sieht ihn mit einem grünen Gesicht und gleichzeitig lehnt er an einem Flügel und ich habe mir sofort vorgestellt, dass ich ein bisschen in die Zeit zurückgehe, habe mich von Alban Berg inspirieren lassen, habe das Kaddisch, also das Heilungsgebet von Ravel, mit aufgenommen in meine Kompositionen und Interpretationen und habe quasi Liebermann einfach verbunden oder konnotiert, seine Briefe konnotiert mit dem Klang, der irgendwie von dem Flügel durchs Haus schallt. Oder
also
so.
Sie hatten, Sie hatten eigentlich sofort Klänge im Kopf, also fast schon synästhetisch, ja? Bild und Klang. Gemeinsam.
Auf jeden Fall. Das ist bei mir aber tatsächlich ganz oft so, dass ich einen Text studiere und ich mache ja dann auch mithilfe des Besetzungsbüros die Besetzung. Also ich höre dann auch schon das Timbre von der Stimme und in diesem Fall ist es ja Hans Zischler, der Max Liebermann übernimmt, die Rolle von Max Liebermann. Und all das muss irgendwie zusammenpassen, ja. Das Timbre des Schauspielers oder der Schauspielerin. Die Zeit spielt eine Rolle. Dass ich später die Orgel hinzugenommen habe, also wir haben auch eine Kirchenorgel aufgenommen, eine sehr moderne allerdings, also es klingt nicht so sehr nach Kirche, dass die noch hinzukommt, war für mich auch eine Assoziation mit dem Inhalt des Stückes insofern, als dass es am Ende halt auch wirklich richtig traumatisch wird. Also.
Weil es ja auch am Ende traumatisch dann ausgeht, ne? Ulrike Hage, Sie erschaffen eigentlich ja Klangwelten. Welten, die beim Zuhören im Kopf der Zuhörerinnen und Zuhörer entstehen. Bilder, Geschichten, Erinnerungen, Assoziationen über Klänge. Ist das eine Beschreibung für Ihren Zugang?
Also was ich gerne mit der Musik und den Klängen schaffen möchte, sind eigentlich Räume, in denen sich auch die Zuhörenden aufhalten können und ihre eigenen Assoziationen wiederum schaffen. Also für mich ist das Zusammenspiel zwischen Klang und Wort, aber auch Klang und Klang, immer etwas, was zusätzliche Räume schafft, in denen ich den Zuschauer wie ich oder den Zuhörenden, wie ich gerade schon gesagt habe, immer mitdenke sozusagen und dass da ein Assoziationsfreiraum auch entsteht, aber auch, dass man durch die Musik auch selber angesprochen wird, einfach innerlich angesprochen, dass es etwas im Hörenden macht.
Ausgangspunkt immer das Klavier?
Nicht immer. Also das Klavier ist Ausgangspunkt sehr oft für Kompositionen, auch wenn ich sie dann, was weiß ich, für Akkordeon schreibe oder für Streichquartett oder so. Das mache ich sehr, sehr oft am Flügel. Aber ich bin auch oft an der Elektronik. Und gerade wenn es auch um so rhythmische Sachen geht oder so, dann experimentiere ich gerne mit Synthesizern oder mit selbst aufgenommenen Samples oder auch präparierten Klavier. Das heißt also Saiten, die ich mute, die ich stumm mache oder Geräusche, die ich aus dem Flügel heraushole.
Sie sind ja Pianistin, also Musikerin und Komponistin, könnte man sie auch als Klangsucherin, Klangforscherin verstehen, ohne dass ich jetzt eine Schublade aufmachen will und reingesteckt und Schublade wieder zu. Aber ist das so ungefähr die Richtung?
Klangforscherin oder Suchende oder so, das bin ich sowieso von Natur aus, weil es mich einfach als Künstlerin immer interessiert, mich zu erneuern und weiterzuentwickeln. Und bei Hörspielen zum Beispiel ist es was anderes, als wenn ich jetzt für CDs produziere, also für Konzerte oder CDs. Aber beim Hörspiel ist es auch so, dass sich die Musik tatsächlich immer den Bildern, wie soll ich sagen, muss den Bildern mit entsprechen können und sie mittragen und sich mit ihnen verschmelzen, im Prinzip verbinden, ganz eng verbinden.
Ja, 2016, Grüße aus Fukushima von Doris Dörrie, habe ich gerade im Kopf, weil Sie das erzählt haben, Arbeit für die Filmmusik. Wie kommt es dann zu dem Ausflug in die Popwelt, wenn der Begriff überhaupt stimmt? Sie waren ja Pianistin in der Frauen-Bigband, reichlich weiblich. Ich glaube, die erste Bigband ausschließlich mit Frauen und dann später mit Katharina Frank bei den Rainbirds, die damals ja schon super berühmt waren, als Sie dann Anfang der 90er dabei waren. Wie kommt's?
Das ist, glaube ich, meiner Neugier geschuldet. Also diese Big Band, reichlich weiblich, da haben wir uns den Namen übrigens von Nina Hagen geklaut. Die hatte ja irgendwie einen Titel, der heißt Unbeschreiblich weiblich. Und die haben wir gegründet, weil wir einfach unheimlich Spaß hatten, in einer bestimmten Clique in Hamburg zusammen Musik zu machen und haben dann einfach europaweit gesucht und eine Band zusammengestellt. Und ich habe dann während der Zeit einfach andere Musiker kennengelernt, andere Musiker kamen in die Konzerte und irgendwann saßen da auch die Rainbirds im Publikum, als ich auf dem Jazzfest in Berlin gespielt habe und haben mich hinterher angesprochen, weil sie das wahrscheinlich lustig fanden, dass ich da auf Knien meine Synthesizer gespielt habe und einfach auch schon so eine leichte Pop-Attitüde hatte, glaube ich. Und ich mochte eigentlich die Rainbirds total. Ich war auch immer offen, was Stile angeht, also ob das klassische Musik ist, Improvisation, Jazz oder Pop. Hauptsache, es ist irgendwie originell und eigen und sagt irgendwas aus oder so. Und dann haben wir uns eigentlich relativ schnell gut verstanden und sie haben mich halt zur zweiten Platte dazugeholt zur Tournee. Und daraus ist dann eigentlich die Zusammenarbeit, auch dann danach, die weitere Zusammenarbeit mit Katharina Frank entstanden.
Tolle Geschichte, mal so ganz nebenbei. Übrigens auch ganz nebenbei mal erwähnt, dass sie 2003 als erste Frau und jüngste Preisträgerin überhaupt mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet wurden. Geht diese Arbeit eigentlich für Sie so weiter, diese Arbeit an Soloalben, vielleicht auch an einer Musik, die sich eher am Jazz ausrichtet?
Also das geht schon parallel auch weiter sozusagen. Also ich habe ja jetzt vor 1,5 Jahren mein 5. Soloalbum rausgebracht, Himmelsbaum. Davor hatte ich auf den Soloalben immer wunderbare Gäste dabei. Himmelsbaum ist das erste Klavieralbum, was ich auf Island komponiert habe. Und ich bin jetzt gerade dabei, für Orgel und Flügel und Akkordeon Stücke zu schreiben. Sogenannte Piano-Psalmen nenne ich sie im Moment noch. Und ich freue mich immer, wenn ich neuen Leuten begegne und arbeite unheimlich gerne auch mit jüngeren Leuten zusammen. Also ich lasse mich super gerne inspirieren und inspiriere auch andere. Das ist ja immer so ein Geben und Nehmen irgendwie. Und ja, da bin ich gerade tatsächlich in diesem Jahr wieder dabei, mich ein bisschen mehr mit der reinen Musik zu beschäftigen auch.
Ulrike Hage, ich danke Ihnen für das Gespräch bis hierher.
Da bedanke ich mich aber auch. Das war ja ein herrliches, wunderbares Gespräch. Vielen Dank.
Ich will es nochmal ausdrücklich sagen. Im Jahr 2020 ist das 5. Soloalbum von Ulrike Hage erschienen. Himmelsbaum heißt es. Ich kenne es ein bisschen, kann es nur empfehlen. Ulrike Hage. Heute Abend 19 Uhr der RBB-Hörspielabend in der Liebermann-Villa in Berlin-Wannsee. Dann wird auch das neue Hörspiel von Ulrike Hage und Ruth Johanna Benrath vorgestellt. 19 Uhr Max-Liebermann-Villa. Und dieses Hörspiel können Sie bei uns hier auf RBB Kultur hören. Nächste Woche Freitag, 19 Uhr.